Herzlich willkommen zu den Tennisproleten. Neue Woche, neue Folge. Hallo Henrike.
Hi.
Ihr hört schon, wir sind zu zweit. Wir begrüßen keinen Gast. Daniel lässt sich auch entschuldigen. Und wir müssen an der Stelle einmal kurz Entschuldigung sagen. Wir hatten für diese Woche ja eine Folge zusammen mit dem lieben Marcel Meinert von Sky angekündigt. Die müssen wir aufgrund privater Gründe leider verschieben. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir holen das nach. Uns rennt kein brennendes, ein wichtiges Thema, rennt uns zwar fort, aber wir werden es mit ihm behandeln, aber es ist jetzt nicht so dringend, dass wir das nicht auch noch in einer der nächsten Wochen mit ihm besprechen könnten. Wir hatten euch ja versprochen, dass wir das mal auseinanderdröseln, was Fernsehsender / Streaming-Angebote heute überhaupt leisten können, leisten wollen, wie auch immer im Rahmen von Tennisübertragungen und was eben auf der anderen Seite wir als Kunde, Konsument, Tennisbegeisterte davon erwarten. Das, wie gesagt, zu einem späteren Zeitpunkt, hat nicht sollen sein diese Woche, aber wie gesagt, wird nachgeholt. So viel vorweg. Henrike, du hast ein ganz bisschen Sinner gesehen diese Woche, hast du mir gesagt. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Ich habe mir Jannik Sinner das erste Match nach seinem Australian Open-Sieg reingezogen gegen Botik van der Sandsroop in Rotterdam, weil es mich interessiert hat, wie er quasi diesen Sieg verarbeitet. Und ich glaube, man kann unterm Strich festhalten, er hat ihn sehr gut verarbeitet und einfach da weitergemacht, wo er in Australien aufgehört hat. Und ja, sich doch jetzt mal bequem bis ins Halbfinale durchgespielt. Mhm. Also es wirkt sehr solide alles, muss man sagen.
Ja, bin ich bei dir. Vielleicht weit entfernt davon zu sagen, dass es langweilig wird aufgrund der Dominanz. Nichtsdestotrotz, wir haben einmal kurz gespickt, jahresübergreifend. Der hat ja noch Davis Cup im letzten Jahr gespielt, hat er jetzt 13 Siege nacheinander. Durchaus beachtliche Serie. Langweilig wird es nicht. Ich habe ihn gegen Guy Monfils in Rotterdam spielen sehen. Also nicht live vor Ort, sondern im Stream. Ich bin da bei dir, vor allen Dingen auch mit welcher Souveränität und Gelassenheit er den Verlust des zweiten Satzes dann abgehakt hat und einfach sein Spiel konzentriert weitergespielt hat und dann auch da am Ende sicher und souverän im dritten Satz dann das Spiel, das Match nach Hause gebracht hat. Ich glaube, wir dürfen uns wirklich jetzt auf auch sehr, sehr spannende und interessante Begegnungen im Rahmen des US Hardcore Swings freuen. Wir haben jetzt zwei große Turniere bei den Herren vor der Brust mit Indian Wells und Miami. Und da wird es ja dann zu einem Aufeinandertreffen der Weltbesten zwangsläufig kommen. Aber ich sage das deswegen, weil dieses Jahr auch Djokovic ja wieder mit dabei sein darf. Er stand ja da noch unter dem Einreisestopp aufgrund mangelnder Covid-Impfung. Er dieses Jahr auch wieder dabei. Also insofern Medvedev, Sinner, Djokovic und Alcaraz alle am Start vermutlich. Und das wird spannend, oder? Oder mäht Sinner die dort alle nieder? Was glaubst du?
Ja, also wenn er so weiterspielt, hat er zumindest die Chance dazu. Diese Souveränität, die du erwähnt hast, die ist mir auch gegen Van de Sandsroop aufgefallen, weil da war es Anfang des zweiten Satzes mal kurz eine Situation, wo er so mal einen Moment den Faden verlor, aber das hat er wirklich ganz, ganz souverän sich da selber wieder rausgezogen. Und also wenn er das halten kann, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, dann wird das auf jeden Fall interessant, einfach zu gucken, wer sich dann in Indian Wells und Miami durchsetzen kann. Also die beiden Turniere unterscheiden sich ein bisschen vom Belag, ne, wie schnell der ist. Da kann es Vorteile geben für den einen oder anderen. Aber das wird mich interessieren. Und vor allen Dingen ist natürlich auch nicht ganz unspannend zu sehen, wie Novak Djokovic jetzt seine Australian Open Niederlage da quasi verarbeitet und was er da aus sich aus, was er da draus lernt und daraus macht, weil er war ja in dem Interview danach schon recht, er wirkte ein bisschen irritiert, glaube ich, dass er so gar nicht wusste, wie er sich dagegen Jannik Sinner erwehren sollte oder was heißt so gar nicht wusste, aber zumindest keine Lösung fand. Und das ist ja eine der großen Fähigkeiten von Novak Djokovic, irgendwie aus diesen Niederlagen wirklich viel rauszuholen. Aber da er ja schon so am Limit ist, denke ich mal, an dem, was einfach auch möglich ist, menschenmöglich ist, bin ich gespannt, ob er sich da jetzt erwehren kann oder ob es jetzt doch wirklich dieses endgültige Verschieben dahin gibt, dass jetzt doch die Jungen ihn dann anfangen, auch mental einzuholen. Dass das halt nicht mehr der entscheidende Faktor ist, weil körperlich braucht man da nicht diskutieren.
Bin ich bei dir und ich finde das mit vielleicht eine der interessantesten Fragestellungen, das zu beobachten in Indian Wells und in Miami. Denn stellt sich ja die Frage, was ist das, was Djokovic noch antreibt? Und das war ganz klar, dass er in dieses Jahr reingegangen ist, um dem Ganzen noch eine Krone und noch eine aufzusetzen. Also die Jagd nach dem Grand Slam, alle vier großen Turniere zu gewinnen. Oder in diesem Jahr die Jagd nach dem Golden Slam sogar, die Olympischen Spiele noch mit draufzusetzen. Ich will jetzt nicht, das klingt komisch, wenn man sagt, das muss sein Ziel sein, wie vermessen, ja, das ist mit das Schwierigste oder das ist das Schwierigste überhaupt, aber das war sicherlich eine Ambition. Ich denke manchmal immer, ohne dass das despektierlich klingen soll, und das ist es auch nicht, aber treibt Novak Djokovic noch einen Sieg bei einem weiteren Tausender-Turnier an? Was für andere das Größte in der Welt ist. Für manche ist ein Sieg beim 250er das Größte. Das wird interessant sein zu sehen. Also kann er aus dem Battle gegen die Jüngeren so viel Kraft und ja, Motivation ziehen, sich da nochmal zur Höchstleistung aufzubäumen? Oder liegt eben der Fokus jetzt drauf, zu sagen, hey, ich habe hier dieses Jahr noch drei Grand Slams, um die geht's und vor allen Dingen die Olympischen Spiele. Das ist sicherlich eine ganz, ganz große Ambition von ihm. Insofern wird Amerika aus Warte Djokovic wirklich interessant sein zu beobachten.
Ja, also ich denke, also mein Gefühl ist einfach, dass er den Fokus auf die Olympischen Spiele legt, weil das ist so, wenn man sich mal seine Rekorde ansieht, glaube ich, die größte Delle in dem Ganzen, dass er da in Anführungsstrichen nur Bronze hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wenn überhaupt. Ich weiß es gerade nicht. Aber auf jeden Fall kein Gold. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass das für ihn doch irgendwie die größte Delle ist, die er noch ausbügeln will. Und aber ich finde, und das ist jetzt nur mein persönlicher Eindruck, er wirkt ein bisschen müder. Also jetzt nicht körperlich, aber so im Ganzen habe ich das Gefühl, dass so der Lack so ein bisschen ab ist in seiner Motivation. Aber das ist natürlich so früh im Jahr massiv spekulativ. Aber ich hatte in Australien schon so das Gefühl, dass er doch deutlich angestrengter wirkte, als ich das von ihm gewöhnt bin.
Es ging nicht mehr ganz so leicht von der Hand. Erschien ja auch durchaus ein bisschen angeschlagen in das Turnier zu gehen. Nichtsdestotrotz ist er immer noch Novak Djokovic und ich bin mir sicher, er wird dieses Jahr auch nochmal von sich reden machen. Wir hatten ja neulich schon mal kurz drüber sinniert, wer am Jahresende die Nummer 1 ist. Ich glaube, dass da ist die Messe noch lange nicht gelesen. Einer, der auch mitspielt da drum. Und das ist schon, das finde ich schon spannend zu sehen, so von der Unterschiedlichkeit der Typen eben neben Djokovic und Sinner ist Carlos Alcaraz, zu dem kommen wir gleich, aber bevor wir zu dem kommen, um Rotterdam sozusagen, das Turnier ist ja noch gar nicht vorbei, ist tolles Feld dort gewesen, wir sind vor den Halbfinals aktuell, haben dort wirklich auch beispielsweise mit Dimitrov einen absoluten Informspieler am Start. Start. Und wir wollten euch aber auch nicht vorenthalten, dass wir ein Feedback bekommen haben von einem unserer liebsten Folger und Hörer, der eben auch gern zu den Turnieren reist. Und wir machen das ja ab und zu, dass wir euch so ein bisschen Empfehlungen hier geben. Also wenn ihr mal drüber nachdenkt, nach Rotterdam zu fahren. Wir haben hier vom lieben Schanisbik auf Instagram das Feedback bekommen. Der war 3 Tage vor Ort und in seiner Punkteverteilung ergibt eine 5 von 10. Hui, das klingt schon nach bloß nicht hinfahren. Nein, ganz so ist es natürlich nicht, aber wir wollen euch das nicht vorenthalten, wenn ihr drüber nachdenkt, nächstes Jahr vielleicht mal nach Rotterdam zu fahren. Er schreibt hier, Stimmung ist einfach leider nur eine Katastrophe. Keiner klatscht, keiner jubelt, es sind kaum Leute da. Das Stadion ist sogar bei der Night Session leer. Gut, er war am Anfang des Turniers da, das mag sich jetzt vielleicht heute bei den Halbfinals ändern. Die Organisation, sagt er jedoch, ist teilweise Weltklasse. Man hat Food Courts, viele Lounges zum Sitzen, man kommt schnell zu den Outside Courts, man kann wohl jede Menge Entertainment in der Halle mitmachen. Witzig findet er, es gibt überhaupt keine Ordner, die kontrollieren, jeder läuft rum, wann er will auf den Rängen und setzt sich dahin, wo man möchte. Finde ich ein interessantes, um nicht zu sagen attraktives Konzept. Sehr viel Essensauswahl, viel Meet and Greets mit den Spielern, viele Aussteller und Entertainment-Möglichkeiten und Transparenz bezüglich der Trainingszeiten on Courts. Flop, man darf nicht mal Wasser und Co. mitbringen, wie beispielsweise in Paris. Die Food Courts schließen um 21 Uhr. Man kann also nach 21 Uhr kein Wasser mehr holen, wenn die Night Session erstmal begonnen hat und die geht bekanntlich lang. Alles wird leider Gottes in Niederländisch gemacht, das heißt das Ticket, die Beschreibung, die App, die Interviews, absolut alles in Niederländisch und kein internationaler Bezug und großer Flop, leider extrem kriminell die Umgebung. Sehr oft wurde die Polizei wegen Diebstahl gerufen. Bei unserem Auto wurde die Scheibe eingeschlagen und durchsucht. Die Polizei kommt mittlerweile zur Ahoy Arena nicht mehr, weil täglich in 5 bis 6 Autos auf dem großen Parkplatz eingebrochen wird. Und der Veranstalter kann das nicht bändigen. Heute habe ich sogar einen Spieler im Parkhaus getroffen, der voller Panik sein Auto betrachtet hat. Ich würde mal sagen, 5 von 10 ist noch
ist eigentlich noch freundlich.
Ist noch milde. Er schreibt, hat trotzdem Spaß gemacht. Ich war ja auch unter der Woche da. Kann natürlich sein, dass das Richtung Wochenende mit der Stimmung besser ist. Aber verglichen mit dem Paris Masters waren es doch sehr wenig Leute. Dafür hat das Turnier alles, was Entertainment und Food Courts angeht.
Ja, ich weiß natürlich nicht, ob so ein Turnier das leisten kann, da auf dem Parkplatz auch noch irgendwie Security aufzustellen. Aber das mit der Sprache und dem Schließen der Food Courts, ich glaube, das müsste man hinbekommen. Also ich meine, wir als Deutsche haben natürlich aufgrund der Nähe zum Niederländischen vielleicht einen kleinen Lesevorteil. Also ich finde, das geht immer noch, aber Turniere sind ja doch international ausgerichtet und dass das dann nur alles auf Niederländisch ist, irritiert mich schon, aber gut, ich meine, vielleicht reist er nächstes Jahr noch mehr hin und es ist alles anders. Müsste man mal rausfinden. Oder Tennisproletentouren nach Rotterdam.
Ja, aus dem Westen von Deutschland zumindest ist es ja ein kleiner Wochenendausflug. Vielleicht können wir das oder jemand von euch nächstes Jahr mal in Angriff nehmen und schauen, ob dann aus den 5 von 10 Punkten vielleicht 7 werden oder dann noch eher 3, mal schauen. Also nicht so ganz schmeichelhaftes Feedback. Die Tennisproleten-Empfehlung ist, da ist trotzdem viel Gutes dabei, reist vielleicht mit dem Zug an. Oder ihr macht es ganz anders, denn also Rotterdam ist natürlich so ein kleines Tennisjuwel nach den Australian Open. Manche pausieren, Djokovic, Medvedev beispielsweise. Manche treten in Rotterdam an, dann kann man gleich mal so den Faktencheck vor Ort machen. Ist die Form wirklich so gut oder so schlecht wie in Australien gesehen? Und andere wiederum packen ihren Koffer und ihre Tennistasche und fliegen ganz weit weg. Ich wollte schon fast sagen, ist ja fast wie bei Asterix hier, so mit ganz Gallien. Nein, nicht ganz Gallien. Irgendwo gibt es einen kleinen Fleck auf der Erde, da wird gerade Sandplatztennis gespielt. Und da fliegen auch welche hin, Enrique. Und du hast das auch nicht verfolgt? Oder was passiert in Südamerika?
Ich muss ehrlich sagen, ich habe es wenig verfolgt. Irgendwie lief das so an mir vorbei. Ich weiß das, ja, dass das da ist, weil dieser Sandplatz-Swing, auch wenn er inzwischen kleiner geworden ist, ist ja da. Der ist ja schon seit ewigen Zeiten da. Und ich bin dem Sandplatzgewühle ja auch nicht abgeneigt. Also ich mag das ja durchaus. Aber dieses Jahr ist es echt an mir vorbeigelaufen. Auch so, dass Carlos Alcaraz jetzt in Buenos Aires im Halbfinale spielt. Das habe ich dann irgendwo gelesen und dann gedacht, so, ach ja, sagen wir mal so, es ist was für Hardcore-Liebhaber, diese Turnierlandschaft. Man muss das wollen.
Ja, also Hardcore, nicht Hardcore, sondern Hardcore-Liebhaber. Zumal, also ich finde es auch, ja, was heißt komisch, dass es so ein bisschen an einem vorbeiläuft. Muss es ja nicht, denn der Zeitunterschied ist nicht so riesig, als dass
Nee.
das hier, wenn man es live im Fernsehen verfolgen möchte, nachts um 3 Uhr kommt, sondern beispielsweise die Alcaraz-Matches auch gestern Abend am Freitag kommen hier deutsche Zeit so um 22:30 Uhr um den Dreh herum, 23 Uhr. Also das ist zumindest mal am Wochenende ja durchaus noch eine Zeit, wo man ganz gemütlich mal ein bisschen Sandplatztennis schauen kann. Und ich würde es mir trotzdem wünschen, dass es auch so bleibt. Du hast es gerade eben kurz angesprochen. Ich meine, dass es das Turnier in Rio de Janeiro ist, was mittelfristig auch auf Hardcourt, nicht Hardcore, sondern Hardcourt, umschwingen möchte und somit die, ja, die Vorhut bildet, zusammen mit Acapulco, was ja früher auch ein Sandplatzturnier war, für die eben vorhin schon angesprochenen beiden großen Masters-Turniere in den USA. Nichtsdestotrotz, es ist ein skurriles Biotop. Ich glaube, ich habe noch nie so viele argentinische Flaggen auf den Ergebnismeldungen gesehen wie in den letzten 2 Wochen. Und das ist schon so irgendwie lustig. So in USA übrigens wird auch gerade gespielt in Delray Beach in Florida. Dort sind die Amis am Start, sozusagen die US-Amerikaner. In Rotterdam die Europäer und in Südamerika in erster Linie die Argentinier. Und die laden sich so als Gäste gerne so ein, zwei Exoten ein. Ne?
Also Quoten Ausländer,
Quoten-Europäer, ja.
Quoten-Europäer oder Quoten, was auch immer. Ja, das ist natürlich, ich meine, je nachdem von wo du kommst, ist das halt auch enorm weit, ne? Also die Reise musst du auch antreten und dann weiß ich nicht, ob viele dann sagen, ja, dann steige ich noch mal auf Sand um. Weil da wird ja doch viel Alarm immer drum gemacht, dass das ja so eine große Ungewöhnungsphase ist. Es hat aber
Scheinbar ja
natürlich auch
nicht.
nie, ja, vielleicht ist das auch eine Frage, mit was du aufgewachsen bist. Also ich denke, dass du natürlich als Europäer und Südamerikaner jetzt vielleicht im Vergleich zu einem US-Amerikaner oder einem Asiaten, die traditionell mehr auf Hartplatz aufwachsen, vielleicht wirklich einen Platzvorteil dann hast, weil du es gewöhnt bist. Aber es bietet dann natürlich auch Raum für Leute, sich dort vielleicht, wenn nicht die ganz große Konkurrenz in der Dichte da ist, sich dann halt die Punkte zu sichern, ein bisschen Geld zu erspielen oder auch erste Titel zu gewinnen. Schau dir Luciano Darderi an, einer der
Wer ist
nächsten
das?
vielen, ein
Italienischer
Italiener.
Popsänger?
Vielleicht, ich habe ihn nicht gefragt, ob er singen kann, aber das könnte man ja mal nachfragen. Aber 21-jähriger Italiener, einer der vielen gut spielenden Italiener, die ja wirklich inzwischen schon so eine kleine Macht bilden, der sich dort aus dem Qualifying mit ganz viel Herzblut und Stimmung zu seinem ersten ATP-Titel gespielt hat. Und das ist dann halt in solchen Enklaven möglich und über die Stimmung dort kann man sich auch nicht beschweren.
Nein, definitiv. Also Klischee, Klischee, Südamerika, ja, und so. Aber nein, das ist natürlich vielleicht, also wenn eure Geldreiseschatulle unendlich ist, vielleicht ist es dann wirklich die attraktivere Variante, eines der Sandplatzturniere in Südamerika zu besuchen, anstatt nach Rotterdam zu fahren. Der Vorteil ist, ihr fahrt mit Sicherheit nicht mit dem Auto dorthin. Es kann euch also weder geklaut noch beschädigt werden. Ihr trefft höchstens vielleicht auf einen Kettensägen schwingenden Präsidenten in Argentinien oder so, aber gut.
Das könnte sein.
Aber wir wollen die Turniere dort auch gar nicht, sagen wir mal, jetzt irgendwie niedriger hier reden, als sie es sind. Also muss da schon auch wiederum sehen, das Turnier aktuell in Buenos Aires ist natürlich trotzdem gut besetzt. Also allein die ersten 8 Gesetzten, angefangen von Carlos Alcaraz, Nummer 2 in der Welt, geht bis runter bis zu Arthur Fis, der, glaube ich, irgendwie so um die 36 gerade steht. Das ist schon nicht nur gut, sondern es ist schon Weltklasse-Tennis, was dort gespielt wird. Es ist einfach nur witzig zu sehen, dass häufig eben dort, da ist so Begegnung, also Daniel Altmaier ist nun durchaus auch ein guter Sandplatzspieler, aber irgendwie rutscht immer die argentinische Flagge im Draw eins weiter nach rechts als die anderen. Aber es ist vielleicht auch ein bisschen eine verzerrte Wahrnehmung, vielleicht aus der Distanz, ich weiß nicht, wie das
einzuschätzen ist. Ja, und diese Turniere gibt es ja auch schon sehr, sehr lang. Also du kannst ja jetzt auch nicht sagen, dass das da irgendwo mal zwischengequetscht ist, weil man gedacht hat, auch blöd, man muss irgendwie noch den Turnierplan vollkriegen. Also die haben da auch ihre Traditionen und ihre Berechtigung. Und insofern ist das dann wahrscheinlich am Ende auch so eine Connoisseur-Frage. Will man halt mehr so das kühle Europa auf sauberem Hartplatz oder eben halt doch mehr die schweißgetriebene Sandplatzschlacht? Ist doch auch schön, dass dann für den Kunden das geboten wird, was er gerade möchte.
Total. Und um auf die Spieler zurückzukommen, was mir gerade einfällt, ist, wer gar nicht am Start ist, wo du Sandplatz sagst und dem es ja nun wirklich, ich würde fast sagen, in die Wiege gelegt wurde, ist Casper Ruud. Der hatte letztes Jahr hatte er seine Preseason, also den November, Dezember, geopfert. Ja, für ein paar Show-Events, hat sozusagen durchgespielt und hat gesagt, ich mache das mal anders, ich setze im Februar aus, dass diese Rechnung ging wohl so nicht ganz auf, er hat sich ungeheuer schwer getan, im letzten Jahr hat gesagt, nee, das machen wir jetzt wieder anders, insofern hätte ich eigentlich erwartet, dass er diese Turniere da vielleicht sogar dankbar annimmt und mitnimmt, um wieder Punkte zu sammeln, denn er ist ja, wenn mich nicht alles täuscht, auch aus den Top 10 rausgeflogen. Ja, ist aktuell auf Platz 12. Wundert mich ein bisschen, dass er da nicht an den Start geht. Aber gut, vielleicht schon.
Naja, er hat ja UTS in Oslo gespielt, in seiner Heimat. Und also wahrscheinlich wird es da ein bisschen mehr Geld gegeben haben. Ja, könnte ich mir vorstellen, dass er gesagt hat, ach komm, dann bereite ich mich da jetzt vor und bleibe ich auf Hartplatz und greife das dann an. Wobei ja auch die UTS seitens der normalen Tour, also zumindest Patrick Mouratoglou seitens des, ich glaube, Turnierdirektors von Marseille, ja doch relativ harsch kritisiert worden für die Planung dieses Events, weil wohl auch anderen Turnieren dann die Topspieler ein bisschen wegbrechen, die dann nämlich planen, woanders unterwegs zu sein. Kann ja nicht jeder wie so ein André Rublev einfach mal alles mitmachen, was geht. Ist vielleicht auch ein Grund dafür, warum er da nicht hingereist ist. Ist jetzt total spekulativ, aber es könnte auch ein Argument gewesen sein.
Naja. Da machst du einen Punkt und den machst ja, wie gesagt, nicht nur du alleine, sondern ich finde das durchaus eine berechtigte Kritik von einem Turnierdirektor eines etablierten Turniers im Rahmen des Turnierkalenders, dem dann eben aufgrund besserer Verdienstmöglichkeiten bei einem Show-Event wie Mouratoglou's UTS die Spiele abhanden kommen. Ja. Es ist in dem ganzen Biotop Profisport ist unglaublich viel im Wandel und ich glaube, dass uns gerade dieses Thema Geld versus dem eigentlichen Event und dort die Unterscheidung in Exhibition versus der offiziellen Tour, das wird uns dieses Jahr, die nächsten Jahre sowieso, aber ich glaube auch dieses Jahr noch einige Male hier begleiten im Podcast. Da werfen dann doch schon größere Dinge auch ihre Schatten voraus. Kommen wir an anderer Stelle drauf zu sprechen, denn wir hatten jetzt über Sinner und über Alcaraz kurz gesprochen. Die beiden anderen, der im Moment dominierenden vier Spieler, Djokovic und Medvedev, pausieren beide. Spielen aktuell nicht, treten also auch nicht in den USA bei den Delray Beach Open an, greifen aber normalerweise, ich habe es gerade nicht im Kopf, normalerweise ganz gern eben ins Geschehen ein, wenn hier in Dubai das Hartplatz-Tennis ausgetragen wird. Dort
ja, aber da hat sich doch Medvedev schon rausgezogen.
Hat er rausgezogen? Ah, siehst du, da bist du weiter.
Ich müsste mal, ich schaue mal nach, aber ich meine, der hat gesagt, dass, weil ich meine, er ist Titelverteidiger.
Ja.
Und hat gesagt, dass er, glaube ich, nicht in Dubai, ist das Dubai? Ich gucke gerade mal.
Dann gönnt er sich dieses Jahr eine längere Pause.
Ich meine, wenn ich das richtig im Kopf hatte, hat er sich da rausgezogen, dass er nicht in Dubai spielt.
Er hatte ja dort im letzten Jahr zu dieser unglaublich starken, sage ich mal, Frühjahrsleistung und Frühjahrssaison aufgesetzt und angesetzt und hat er dann wirklich fantastisch bis hin zu seinem Turniersieg in Rom, meine ich, war es, also sogar auf Sand, ja, einen irren Frühling gespielt. Nee,
von
gespielt.
Doha, Entschuldigung, dass ich hier so reinstampfe, aber ich sehe es hier gerade. Hm. In Doha spielt Daniel Medvedev nicht.
Okay, gut. Das ist ein kleineres Turnier. Dort fangen die Männer eben jetzt dann auch an, sich sozusagen nochmal vorzubereiten auf die beiden großen Turniere in den USA. Wer aber in diesem Bereich der Welt im Moment sehr aktiv ist, sind die Damen. Die haben nämlich gleich 2000er Turniere dort. Aktuell das eben in Doha und dann gefolgt von dem 1000er Turnier in Dubai. Und bei den Damen ist alles beim Alten. Finale, Swiatek, Rybakina. Soll ich jetzt sagen, langweilig? Das wäre gemein, oder?
Wenn ich jetzt gemein wäre, würde ich sagen, es ist als Frau fast egal, was du machst. Du wirst irgendjemanden finden, der es kritisiert. Aber das Fass mache ich jetzt mal nicht auf.
Ja.
Denn natürlich könnte man das als langweilig bezeichnen, aber im Prinzip passiert ja bei den Damen jetzt das, was vorher bei den Herren passiert ist, nämlich dass sich da eine kleine Gruppe doch jetzt scheinbar extrem durchsetzt. Und man konnte schon zurzeit damit rechnen, dass Swiatek und Rybakina in dieses Finale kommen.
Ja.
Insofern passiert ja nichts anderes als mit den Big Three. Natürlich ist das von der Menge der Grand Slams vielleicht noch nicht durchweg ganz zu vergleichen, aber es bewegt sich doch auch darauf hin, dass man, glaube ich, dieses Finale hätte so auch durchaus tippen können. Insofern passiert da eigentlich nichts Ungewöhnliches. Und man kann sich auch freuen. Also ich glaube, das wird kein schlechtes Finale.
Überhaupt nicht, ja, bin ich vollkommen bei dir. Und deswegen, um das sozusagen wieder einzufangen, alles andere als langweilig, dieses Turnier. Erstens mal war es natürlich, hey, es ist ein Tausende-Turnier, es war top, ja. top besetzt. Und wir haben durchaus nicht nur interessante, spannende Begegnungen, sondern eben auch von den Ergebnissen und dem, was am Ende bei rauskam, alles andere als langweilige Spiele dort gesehen.
Ja.
Die an zwei gesetzte Coco Gauff ist dann gegen Siniakova raus. Es gab einen, einen durchaus, wie ich finde, bemerkenswerte Fortsetzung des Comebacks von Naomi Osaka, die Revanche nehmen konnte gegen Caro Garcia. Sie dort recht, ja, klar, in zwei Sätzen, oder was heißt klar, aber glatt in zwei Sätzen, 7-5, 6-4 besiegt hat, auch gegen Petra Martic weiterkam, dann ein Walkover gegen Zurenko hatte, ja, und dann
die Jabeur geschlagen hat, und
die Jabeur
tut sich ja sehr schwer gerade, also muss man sagen.
Ja, wollen wir ganz kurz auf sie eingehen, meinst du, ich übertreibe heute ein bisschen, aber meinst du, sie kommt nochmal, oder war es das?
Ich glaube nicht, dass es das war. Also ich meine, dafür ist sie eigentlich zu gute Spielerin. Aber ich weiß auch gerade gar nicht, Entschuldigung, wenn es hier im Hintergrund klappert, das ist mein Kater, der gerade hier einen Karton anfrisst. Also tut mir schon mal leid. Bei Jabeur weiß ich das nicht, aber ich habe das Gefühl, Und das ist nur mein persönlicher Eindruck. Also sie hat ja jetzt auch mit dieser saudi-arabischen Kleidungsbrand Kayani da unterschrieben und wird da jetzt auch ja schon als extremes Role Model auch so in diesem arabischen Großbereich, glaube ich, auch gespielt. Und ich frage mich, ob das so ein bisschen zu viel Druck für sie ist. Sie ist doch jemand, der da doch ein bisschen sich schwerer mit tut. Also ich meine, das sah man ja auch in Wimbledon und so. Ich glaube, sie hat sich da manchmal mental noch nicht so ganz sortiert, was ich okay finde. Und das ist so momentan meine Working Theory, dass das vielleicht ein Grund sein könnte, weil sie ist ja auch nicht ganz ideal ins Jahr gestartet, muss man ja mal sagen, also für ihre Ansprüche. Und Leslia Zurenko, also der will ich überhaupt nicht den Schneid abkaufen. Die ist ja eine Veteranin der Tour und sicherlich auch nicht schlecht, aber eigentlich in einem Normalzustand hätte ich doch auch eher auf Jabeur getippt als auf Zurenko. Und 3 und 2 hat Zurenko gewonnen. Insofern weiß ich da nicht so ganz genau, was da los ist. Ja, ich meine, Maria Sakkari tut sich ja auch schwer. Die hat sich ja jetzt auch von ihrem Trainer dann nach 6 Jahren getrennt, Tom Hill. Scheinbar
Ja,
aber alles in guter Freundschaft.
wie immer.
Ja, wobei bei denen, ich sag mal so, es wirkte zumindest ein bisschen besser geplant als bei Rune. Die Spitze muss man mir jetzt erlauben. Insofern, ja, ich weiß nicht, das ist mir so ein bisschen aufgefallen irgendwie, dass Jabeur sich dann doch so schwer tut. Aber dafür kommt jetzt eine Karolina Pliskova wieder aus der Versenkung zurück. Insofern ist jetzt nicht so, als wäre da nur Topspieler und sonst passiert nichts bei den Damen. Vielleicht kann man
Krass,
das so
gell?
zusammenfassen.
Mein Pliskova hatte ich irgendwie gedanklich fast schon abgeschrieben.
Total, ich auch. Also da habe ich gedacht, da passiert nichts mehr. Aber vielleicht sind wir da so ein bisschen zu ungerecht. Haben wir da nicht letzte Woche drüber gesprochen? Oder
Dass wir
davor mal?
ungerecht sind, da reden wir jede Woche drüber.
Nee, aber hattest du das nicht mal gefragt, dass man manchmal zu schwarz und weiß sieht? Also zu schnell jemanden hochjubelt und zu schnell auch wieder runterdrückt?
Wir
Ja.
hatten's anhand natürlich der häufigen Diskussionen an der Spitze oder der
Ja.
häufigen Einordnung an der Spitze, dass sobald jemand hochkommt, wir dann immer gleich auf dem Fahrstuhl sind. Ja, das ist jetzt der nächste Federer oder irgendwie sowas. Das ist jetzt die nächste Serena Williams. Das
Ja.
ist natürlich Kokolores. Insgesamt, also um hier aufs Damendraw und das Turnier dort zurückzukommen, ist es eben alles andere als langweilig, sondern wenn man sich dann nochmal anguckt, was hier dort im Viertelfinale aufeinander traf, das ist wirklich ein bunter Blumenstrauß, am besten, was das Damentennis zu bieten hatte, ja, also, oder hat,
Ja.
ja, also Swiatek, Azarenka, ja, ich meine, da kannst du ja, selbst wenn du so ein Match kommentierst, hast du ja schon genügend Stoff, worüber du sonst noch reden kannst mit einer, in dem Fall voller Hochachtung gemeinten Veteranin wie Azarenka.
Ja.
Dann hast du Osaka, die sowieso illustre Comeback-Story, angesprochene Pliskova. Fernandes, die habe ich so ein bisschen das Gefühl, sich stabilisiert, die
Ja.
ja auf eine ganz
Ja.
andere Art
Den
und
Eindruck
Weise
habe ich auch.
ihren Dip hatte nach dem US Open-Finale gegen Raducanu
Ja.
und auch zurückgefallen ist und die sich jetzt aber, man darf ja nie vergessen, wie jung die beiden sind, Raducanu und Fernandes, die jetzt aber, finde ich, eine nachhaltige, eine sehr konstante Entwicklung nach oben hat, auf
Stimme ich dir zu.
Rybakina drauf. Ja? Und dann sind wir wieder so ein bisschen im Veteranenfeld. Die gute Pawlyuchenkova gegen Danielle Collins, die auf Abschiedstournee ist. Also,
Ja.
wer gerne Damen-Tennis guckt oder überhaupt wer gerne Tennis guckt, der sei dann doch eingeladen, sich diese Turniere anzugucken. Es wird ja nahtlos fortgesetzt sozusagen bei den Damen mit dem Tausender in Dubai. Da gibt es schon ordentlich was auf die Augen.
Ja, auch Pavlyuchenko war ja so eine, die nach ihrem French Open-Finale auch wieder so ein bisschen abfiel. Ne? Jetzt nicht so hart, aber irgendwie so konstant runterrutscht. Die jetzt sich auch wieder stabilisiert. Also es ist ganz interessant. Ne?
Ja.
Also wer da jetzt so ein bisschen rausfällt, ist, glaube ich, Vondrousova, die nach ihrem Wimbledon-Sieg jetzt sich schwerer tut. Aber auch Siniakova zum Beispiel, die ja Goff geschlagen hat, die auch so einen richtigen harten Dip hatte.
Ja.
Und zwar im Doppel immer weiter erfolgreich war, aber im Einzel, und die galt ja auch lange mal als die nächste Hoffnung, die jetzt auch sich wieder stabilisiert. Also wirklich, man wird absolut nicht schlecht unterhalten. Und ich muss sagen, ich finde, dass das Damentennis auch so was Athletik, aber auch, also was die Power angeht, aber auch so, wie das Spiel gespielt wird, also wie auf Punkte gegangen wird, wie das aufgezogen wird, dass das Damentennis doch da auch, finde ich, eine enorme Qualität hinzugewonnen hat. Man kann jetzt sich fragen, ob das Angleichen an das Herrentennis jetzt was Gutes oder was Schlechtes ist. Aber ich sag mal, für die Kritiker da draußen, die immer gesagt haben, ja, das ist ja nur so hin und her, Ping-Pong, ist es definitiv nicht. Also ich finde, man wird schon extrem gut unterhalten bei den Damen.
Insofern, wir haben Samstag. Was gibt es Besseres, als sich heute das Finale Swiatek gegen Rybakina anzuschauen? Nichts, ja, genau. Vielleicht selber Sport noch machen, ja.
Ja, das stimmt, das lasse ich gelten.
Also insofern glaube ich, Henrik, haben wir für diese Woche mal wieder unseren kleinen Helikopterflug über die WTA und ATP dann doch erfolgreich zu Ende gebracht. Wir landen nochmal in Deutschland jetzt, hoffen, dass unser Helikopter nicht aufgebrochen wird oder geklaut wird von irgendwelchen holländischen Tennis-Hooligans. Ja.
Holländische Tennis-Hooligans.
Bei uns seid ihr gut aufgehoben, wir belassen es bei den Proleten, ja, wir nennen uns nicht um in die Tennis-Hooligans. Wenn ihr Kritik, Feedback, sonst was habt, was ihr uns gerne sagen möchtet, ihr erreicht uns immer auf den bekannten sozialen Medien unter Tennis-Proleten oder auch ganz klassisch per Mail an kontakt@tennisproleten.de. Eine Postadresse als solche haben wir nicht, beziehungsweise die will ich hier jetzt als solche nicht rausdröten, nee. Das lassen wir.
Irgendwann machen wir mal ein Postfach,
genau.
Für die Fanmail.
Ja, ja, ja. Da muss, die Autogrammkarten sind noch im Druck, genau. Henrike, ganz lieben Dank dir.
Ja, ich danke dir.
Wir danken euch. Wir sprechen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Gute, schönes Wochenende, macht's gut. Tschüss.